Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche. Mit Michael Bielitzer und Peter Brück.
Boah, Billy, ist das heiß, oder?
Ja, ist ganz schön warm, aber nicht so warm, wie es gestern war. Ne? Wir hatten ja gestern 36 Grad, heute 32. Aber
es reicht.
Hier bei dir ist es ganz okay, finde ich.
Finde ich auch, aber wir haben eben schon vor der Hauswand gestanden, die voll die Sonne abkriegt, ne, und die eine Hitze abstrahlt, finde ich, dass man sich fast wie in einer Sauna fühlt.
Ne? Ja.
Ja, ihr lieben Hobbyköchinnen und Köche da draußen, danke, dass er trotz der Hitze einschaltet. Herzlich willkommen zu Folge 17 vom Herd- und Ofen-Podcast. Ich bin Peter Brück und neben mir am Küchentisch sitzt und schwitzt der liebe Michael Bielitzer.
Hallo Peter.
Wir haben die letzte Folge aufgezeichnet am 23. Mai, habe ich nachgeguckt. Hat dann noch ein bisschen länger gedauert, bis er erschienen ist. Das ist jetzt über 6 Wochen her schon. Und wir haben uns auch tatsächlich seitdem nicht mehr gesehen.
Stimmt, du warst im Urlaub.
Genau. Hatten wir ja schon am Ende der letzten Folge angekündigt, dass es vielleicht ein bisschen dauern würde, eben genau wegen meines Urlaubs. Und du hattest auch viel zu tun mit deinem neuen Projekt, ne, der Nudelherstellung. Und deswegen sprechen wir heute einfach darüber, was uns in dieser Zeit so Neues begegnet ist und worüber wir nachgedacht haben. Bei mir ist es, neben der Tatsache, dass ich in Frankreich war, vor allem ein ganz besonderer, selbstgemachter Nusslikör, der mir begegnet ist und wo ich versucht habe, über dessen Herstellung mehr zu erfahren. Mhm. Ein Rezept, das ihr auch alle nachmachen könnt. Muss man jetzt im Sommer mit anfangen, dann dauert das tatsächlich einige Monate, sodass der Likör erst im November ungefähr fertig ist. Mhm. Habt ihr direkt eine schöne Idee für Weihnachten. Und du, Billy, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe 2 Sachen mitgebracht, 2 Gerichte, die es bei uns in der Familie immer gegeben hat, früher, also bei meinen Eltern, wenn es draußen heiß war.
Ah.
Ne? So 2 Sommergerichte. Mhm, was ganz schön. Einfaches, würde ich gerne nochmal erzählen, um so ein bisschen nochmal eine Anregung zu geben, das vielleicht auch
was man machen kann bei der Hitze. Ne?
Genau.
Ja, klasse. Bevor wir aber mit all dem einsteigen, nur ganz kurz eben der Hinweis, wenn ihr Fragen habt zum Herd- und Ofen-Podcast oder mit uns Kontakt aufnehmen wollt, immer gerne, entweder bei Facebook oder Instagram, ist am besten, unser Twitter-Account pflegen wir nicht so wirklich.
Ne? Ja,
oder ihr mailt entweder an billy@herdundofen-podcast.de oder an mich, peter@herdundofen-podcast.de.
Genau. Und Kanäle, Instagram und Facebook findet man ja auch auf unserer Webseite.
Genau.
www.herdundofen-podcast.de. Steigen wir mit Frankreich ein?
Okay. Was möchtest du wissen?
Kleiner Urlaubsbericht von dir. Ich meine, wir haben es ja noch nicht gesehen bisher.
Ja.
Ich weiß also auch, ja, am Telefon hast du erzählt, dass es schön war natürlich.
Ja, klar.
Ne? Und dass du viel gewandert bist.
Genau, ich bin viel gewandert. Buch schreitet voran. Aber wir haben natürlich auch, was hier für den Podcast relevant ist, sehr viel Kontakt gehabt mit den französischen Lebensmitteln, der französischen Küche und den wirklich außergewöhnlich guten Ernteerzeugnissen des Périgord, also der Landschaft im Süden Frankreichs, wo wir eben waren. Mhm. Périgord, wer das nicht kennt oder wem das kein Begriff ist, der hat vielleicht schon mal den Namen Dordogne gehört.
Ja.
Das ist ein Fluss in Südfrankreich und viele Deutsche kennen das, weil sie da schon mal einen Paddelurlaub gemacht haben. Da sind also im Sommer immer unheimlich viele Familien anzutreffen, die auf der Dordogne zum Paddeln gehen, ist die Landschaft der 1000 Burgen. Mhm. Und wenn man dann auf der Dordogne paddelt, dann kommt man an die ganzen Burgen, die auch alle am Wasser gelegen sind, vorbei. Das ist wirklich malerisch.
Wart ihr mehr essen dort oder habt ihr mehr zu Hause gekocht?
Nee, wir waren 2-mal essen, ansonsten haben wir eigentlich immer gekocht. Machen wir traditionell, weil nach wie vor ist es ja für den Vegetarier nicht so ganz leicht in Frankreich.
Ach stimmt, erzähltest du mal, genau.
Ja. Weshalb wir auch zum Beispiel in französische Restaurants so gut wie nie gehen, also wenn es jetzt um ein Hauptgericht gehen soll, ne, oder um ein größeres Essen, sondern dann doch vielleicht auf ein italienisches Restaurant zurückgreifen. Richtige italienische Restaurants sind mir da ehrlich gesagt noch gar nicht begegnet, sondern das sind dann immer Franzosen, die aber zum Beispiel eine Pizzeria betreiben oder sowas.
Ne? Ich glaube, da nicht wahrscheinlich, oder könnte man auch vorstellen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Land und Stadt. Ne? Wenn du jetzt in Paris bist oder so, da wirst du wahrscheinlich natürlich auch alles Mögliche finden.
Ja, ja, hast du recht. Aber wir sind da ja eher ländlich.
Genau,
ländlich, und da sind es dann tatsächlich eher Franzosen als Italiener, die eine, sagen wir mal, Pizzeria zum Beispiel betreiben. Und die Gerichte da, also in diesem Fall Pizzen, sind wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend. So die französische Interpretation einer italienischen Pizza natürlich, ne? Aber abwechslungsreich bis zum geht nicht mehr, ganz viel Fantasie, reichhaltig belegt, auch gerade mit Dingen, die man im italienischen Restaurant vielleicht nicht unbedingt finden würde. Mhm. Ich sage nur mal als Beispiel auf einer Pizza, Fenchel, Spitzen von grünem Spargel, Kürbis, jede Menge Kräuter, verschiedene Blüten und Sprossen. Also ich fand's super. Und was auch eine tolle Erfahrung wieder war, war der unterschiedliche Käse.
Ja.
Ne, in Frankreich. Comté, musste ich übrigens an dich denken und an unsere Frankreich-Folge hier im Herd- und Ofen-Podcast.
Das Hähnchen- oder Hühnchenrezept.
Genau, ne? Das Hähnchenrezept. Ja. Ne? Also Comté haben wir gegessen, Cantal, Bettmal, Brie, Camembert. Mhm. Ah ja, genau, mit Camembert habe ich mich tatsächlich ein bisschen nochmal beschäftigt in dem Urlaub, unterschiedliche Sorten durchprobiert. Und das war ganz interessant, weil man das hier in Deutschland auch nachvollziehen kann. Mhm. Wir waren vor 3 Jahren mal in der Normandie, wo ja der Camembert herkommt, aus dem kleinen Örtchen Camembert. Mhm. Das ist ja nur so eine, was weiß ich, 10-Seelen-Gemeinde, so winzig klein. Mhm. Ne? Und da ist ja der Camembert zur Zeit der Französischen Revolution entstanden. Ist eigentlich eine ganz süße Geschichte, finde ich. Ne? Eine Bäuerin aus Camembert, die schon immer Käse hergestellt haben, übrigens in der Region, also seit 1000 Jahren, ne? Aber eben nicht das so, wie wir es heute kennen, hat einen Mönch aus Brie, also der Region rund um Paris, beheimatet oder beherbergt, während der Französischen Revolution Unterschlupf gewährt. Mhm. Und dieser Mönch hat sie in das Geheimnis der Käseherstellung des Brie eingeweiht. Mhm. Und das hat sie dann für ihre Käse übernommen und so ist der Camembert entstanden.
Ja, okay. Ja.
Finde ich ganz interessant, ja. Ne? Weil, wie gesagt, der in der Region vorher ein anderer war, mhm. Ne? Und deswegen ist er auch dem Brie so ähnlich. Ne? Mhm. Und was mir nochmal aufgefallen ist, als wir jetzt dort waren, ich habe also verschiedene Camemberts probiert, die man ja nicht an der Käsetheke kauft, sondern die es klassischerweise in diesen kleinen Holzschachteln in der Kühltheke gibt.
Tatsächlich, ne? Das finde ich interessant.
Ja.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine, wenn ich im Supermarkt einkaufe, ja, dann gibt es das natürlich auch so in der Kühltheke, ne? So in so kleinen Schälchen, mal die günstigeren aus Pappe, dann gibt es auch welche, so, die so ein bisschen Holzverpackung haben. Ne? Es gibt den aber auch an der Käsetheke selbst noch. Aber ich dachte immer, das wäre dann so in Deutschland so und in Frankreich wäre es anders, dass es dann nur an der Käsetheke gibt.
Nee, also diesen Camembert und vor allem den Originalen, der also diese geschützte Herkunftsbezeichnung hat, Camembert de Normandie. Den gibt es immer im Kühlregal und das ist dann wirklich ein riesiger Abschnitt, weil sie da tatsächlich alle französischen Hersteller dann da haben. Und sag mal, weil das eine geschützte Herkunftsbezeichnung ist, ist natürlich auch die Camembert-Herstellung sehr streng geregelt. Ne? Mhm. Ist ähnlich streng wie das, was wir in der letzten Folge für den Balsamico-Essig in Modena beschrieben haben. Ne? Wer sich also Camembert de Normandie nennen will, der muss ein ganz bestimmtes Verfahren einhalten. Der darf nur eine ganz bestimmte Kuhrasse verwenden, beziehungsweise die Milch von einer ganz bestimmten Kuhrasse. Mhm. Die muss mit einem ganz bestimmten Futter und keinem anderen Futter gefüttert werden. Mhm. Ne? Und was ich daran eben interessant finde, ist, obwohl die Herstellung so streng und einheitlich geregelt ist, schmecken die unterschiedlichen Camemberts der unterschiedlichen Hersteller ganz verschieden. Ne? Und das hat natürlich zum einen was zu tun mit ihrem Alter, also mit ihrem Reifegrad. Und die Camemberts in der Kühltheke werden in unterschiedlichen Reifegraden verkauft. Aber, ohne dass ich das jetzt weiß, würde ich mir so mit gesundem Menschenverstand vielleicht so ein bisschen erschließen. Es muss auch was zum Beispiel damit zu tun haben, in was für einem Raum die Camemberts reifen. Das kennt man ja zum Beispiel vom Wein. Ne? Wenn der Wein reift in unterschiedlichen Fässern oder Tanks, dann spielt es auch eine große Rolle, in was für einem Raum diese Fässer oder Tanks stehen. Ne? Weil ja der Wein in irgendeinem Austauschprozess steht über die Luft mit der Luft im Raum. Und so stelle ich mir das irgendwie in diesen Räumen bei der Camembert-Herstellung auch vor, dass auch das einen Einfluss auf den Geschmack hat.
Erzähl doch mal was zu dieser geschützten Herkunftsbezeichnung. Also Camembert darf sich jetzt jeder Käse nennen, aber nur Camembert aus der Normandie. Das ist eine geschützte Bezeichnung.
Das ist die geschützte Bezeichnung. Camembert de Normandie. Das ist die geschützte Herkunftsbezeichnung mit diesem AOP-Siegel.
Das heißt also, wenn ich einen Camembert essen möchte, probieren möchte, der so schmeckt, wie ein Original-Camembert schmecken sollte, dann müsste ich schon mal darauf achten, dass nicht nur Camembert draufsteht,
sondern Camembert de Normandie. Und das AOP-Siegel drauf ist.
Okay.
Mhm. Ne? Und andere dürfen sich auch durchaus so nennen. Es gibt ja zum Beispiel hier in jeder Kühltheke oder Tiefkühltruhe in den Supermärkten gibt es ja Back-Camembert. Der nennt sich ja auch Camembert.
Ja.
Ne? Mhm. Ist aber von irgendeinem Konzern in Deutschland gefertigt.
Mhm.
Und die geschützte Herkunftsbezeichnung, die garantiert dir eben, dass es aus der Normandie kommt, von der ganz bestimmten Kuhrasse, deren Namen ich jetzt gerade nicht weiß. Mhm. Ne? Und die bestimmtes Futter gekriegt haben. Also nur normannische Milch produzieren und so weiter.
Mhm.
Ja. Also deswegen, sagen wir mal so, ich finde eine schöne Empfehlung, auch in Deutschland. Es gibt nicht so viele Sorten hier, ne? Aber sich durchaus mal durchzuprobieren, man wird Unterschiede feststellen. Und wenn man sagt, irgendwie, boah, Camembert, ey, keine Ahnung, der ist mir zu streng, das kann möglicherweise daran liegen, dass man immer nur die gleiche Sorte probiert hat. Also mal auf eine andere wechseln. wird man eine andere Erfahrung machen.
Also ich kaufe auch ab und zu Camembert und ich finde, das hat ja auch immer damit zu tun, wie reif er ist. Ne? Mhm. Der wird ja auch so ein bisschen intensiver,
absolut,
finde ich. Und man merkt das tatsächlich auch im Kühlschrank, wenn du ihn im Kühlschrank hast, wenn du den Kühlschrank öffnest. Also der riecht schon intensiv nach Camembert, weshalb ich den auch
in
eine
Dose tue.
In eine Dose packe.
Ja, absolut.
Weil wenn man weiß, dass Camembert ist, ist ja auch alles in Ordnung. Aber wenn du irgendwie Leute da hast, machst du den Kühlschrank auf.
Ja. Und dann denk ich erstmal, du hast eine Leiche versteckt.
Hast eine Leiche versteckt. Also das ist schon ein echt sehr intensiver Käsegeruch.
Ja,
ne?
Ja, der ist hardcore, das stimmt. Aber Camembert selber, das darf man nicht verwechseln, ist, finde ich, geschmacklich doch relativ mild.
Mhm.
Im Vergleich zu, was er für einen Geruch produziert, wenn er offen im Kühlschrank liegt.
Ja, ne? Das stimmt, genau. Ja. Wie gesagt, aber ich finde, wenn er ein bisschen so eine Reife hat, dann kann er auch schon ein klein wenig kräftiger daherkommen. Schon.
Ja, klar.
Und wenn ihr gekocht habt dort,
ja,
abends, was habt ihr so gemacht? Französische Lebensmittel natürlich eingekauft, was heißt
ja,
französische, aber Lebensmittel, auf denen du hast es schon mal erzählt, tollen Märkten, die es
genau,
da gibt.
Genau, da gibt es ganz viele, ganz tolle Bauernmärkte.
Was gab es da zu der Zeit Besonderes, als du dort warst?
Mara de Bois. Gibt es ganz selten auch in Deutschland. Habe ich aber auch nur gelesen, ich habe sie noch nirgendwo gesehen. Das sind also, ist eine besondere Erdbeersorte.
Ja.
Die auch teurer sind, wenn sie dort verkauft werden, als so Standard-Erdbeeren und die ganz intensiv nach Walderdbeeren schmecken.
Mhm.
Das ist ja dieser Geruch und dieser Geschmack, dieser intensive, fast parfümartige Geschmack der Walderdbeere, den auch alle so lieben und wir natürlich auch. Ne? Und Mara de Bois haben wir natürlich da dann auch, wie soll ich mal sagen, ich will jetzt nicht sagen in großen Mengen, weil dafür ist es zu teuer, aber doch hin und wieder uns immer mal wieder gegönnt, weil es einfach eine wunderbare Erdbeere ist.
Sind das eher so kleinere Erdbeeren dann?
Nee,
oder?
Das ist eigentlich das Besondere an. Die haben ich würde mal sagen, eine normale Größe, sind jetzt auch nicht überdimensional groß, ne? Aber eben viel größer als eine Walderdbeere, so wie man sie im Wald finden würde. Ne? Also eine normale Erdbeergröße und dann dieses saftige und ganz intensive Geschmack nach Walderdbeeren.
Ja, schön, dass man überhaupt an Erdbeersorten bekommt.
Ja.
Da in Frankreich, weil wenn du hier irgendwo im Supermarkt einkaufst, gibt es immer nur Erdbeeren, oder? Also.
Ja, meine ich auch.
Ne?
Gibt's da gibt es unterschiedliche Sorten, tatsächlich.
Schön.
Ja. Und noch eine schöne Sache, nämlich Honig. Wir haben uns ja in unserer Imkerfolge ausführlich mit dem Honig beschäftigt. Da habe ich dann auch nochmal gelernt, dass du Honig schön findest und auch gerne magst. Und deswegen habe ich dir aus der Gegend Honig mitgebracht.
Super.
Mein kleines Geschenk an dich.
Ja, sehr schön.
Ich habe sogar ein kleines Löffelchen dazu gelegt, weil ich mich natürlich freuen würde, wenn du ihn einmal probierst, ob er dir schmeckt.
Schönes Urlaubsmitbringsel. Es ist ein wirklich auch schönes, kleineres Glas.
Ja.
Du hast also Honig abgefüllt?
Ich habe Honig für dich abgefüllt.
Ah, ja. Genau. Okay, das ist jetzt nicht das Originalglas aus Frankreich.
Nein, genau. Den habe ich für dich abgefüllt. Mhm. Das ist der sogenannte Miel du Cosse. Kann ich gleich noch eben was zu vorlesen, aber probier erstmal.
Ja, ich sehe jetzt also einen etwas flüssigen Honig
vor mir. Der ist flüssig, nicht gerührt.
Ne? Schön goldgelb und auch ein bisschen
trüb.
Ja, trüb transparent. Also auf jeden Fall trotzdem transparenter als Honige, die ich, ne?
Ja.
Und ist jetzt natürlich auch der Hitze sowieso geschuldet, dass er noch dünnflüssiger ist wahrscheinlich, ne?
Ja, obwohl ich den, ich meine, jetzt in Frankreich war es auch heiß, ne? Deswegen kann ich dir das gar nicht so sagen, aber.
Auch sehr lecker. Ganz schöner Honig. Ich weiß gar nicht, was ich da rausschmecke gerade eben.
Der ist interessant, ne? Der hat irgendwie so einen anderen Unterton. Ich finde, das geht so ein bisschen in die Richtung Neroli, also Orangenblüte, obwohl es da gar keine Orangenbäume gibt. Ist das das, was du meinst?
Ja, bin ich mir nicht ganz sicher jetzt, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf.
Aber irgendwie, der ist sehr intensiv im Geschmack.
Sehr intensiv,
ne? Aber
ja.
Kannst du damit was anfangen?
Auf jeden Fall, toll.
Ist herrlich, ne?
Ja.
Ja.
Erzähl kurz was darüber.
Ja, also das Périgord hat eine Nachbarregion, die nennt sich Quercy. Und dieses Quercy ist bekannt für seine Kalkhochflächen. Der französische Begriff dafür ist Cosse. Deswegen heißt der Honig Miel du Cosse, der Honig von den Kalkhochflächen und traditionell wasserarme Gegend. Ich habe hier einen kleinen Reiseführer und kann ganz kurz zwei Sätze daraus vorlesen, die können das besser beschreiben als ich. Ne? Die Cosse zählen durch ihre herbe Schönheit und durch die sehr spärliche Besiedelung zu den beeindruckendsten Landschaften Frankreichs. Das Wort Cosse wird teilweise vom lateinischen Calx für warm, teilweise von dem viel älteren Wort Calz für Fels oder Stein abgeleitet. Da steckt das Wort Kalk drin. Ne? Die Hochebenen bestehen im Wesentlichen aus Jurakalk und sind durch Flusstäler voneinander getrennt. Hier hat sich eine natürliche, durchaus auch schon mediterran geprägte Vegetation aus Wacholder, Eichen, Johannisbrotbaum, Ginster, Kreuzdorn, stechendem Spargel, blauer Rasselblume und jeder Menge unterschiedlicher wilder Orchideen angesammelt.
Genau danach hat der schmeckt auch dieser Honig.
Wollte ich gerade sagen.
Man schmeckt fast alles raus.
Man schmeckt fast alles raus, aber mit der wilden Orchidee, ey, warum nicht?
Also wenn man es einmal gehört hat, kann man es auf jeden Fall sich so ein bisschen da reinschmecken. Ne?
Ja, kann man es versuchen. Ne?
Ja, ja, genau. Super, lecker. Danke dir.
Billy, jetzt war es ja nicht nur in Südfrankreich mega heiß,
ja,
ne, sondern auch dir war warm und du hast dich zurückerinnert an deine Kindheit.
Genau, also ich habe das jetzt in den letzten Tagen noch gar nicht gemacht, werde es aber heute Abend zubereiten und habe auch schon alles dafür eingekauft. Viel braucht man nicht und es ist eigentlich auch ein ganz einfaches Gericht, was wir aber bei uns in unserer Familie wirklich häufig gemacht haben, wenn es so heiß war wie heute. Und zwar sind das Stampfkartoffeln mit Buttermilch. Hast du das schon mal gegessen, Peter?
Allerdings. Mehrfach sogar schon.
Ja.
Aber ich habe die Idee auch von dir. Du hast in unserer Kartoffelfolge
drüber gesprochen. Genau.
Und dann habe ich das auch schon mehrfach nachgemacht. Und ich nehme nur vorweg, dass es ganz, ganz köstlich ist und vor allem wirklich tatsächlich ein tolles Essen, wenn es im Sommer heiß ist.
Ja, finde ich auch. Und Stampfkartoffeln mit Buttermilch, die haben wir so gemacht. Da gibt es auch, ich habe mal so ein bisschen recherchiert, ne? Natürlich ganz verschiedene Arten. Aber auch die Art, wie wir es in der Familie gegessen haben, habe ich auch gefunden. Und es scheint so ein bisschen schlesisch-polnisch geprägt zu sein.
Ja.
Mein Vater kommt auch aus Schlesien, der ist in der Nähe von Katowice groß geworden.
Ja.
Und ich glaube, dass er auch dieses Gericht mitgebracht hat oder seine Familie. Und was man dafür braucht, sind also Kartoffeln, die man kocht.
Ja.
Da gibt es ja mal diese große Geschichte, müssen es weich kochen oder festkochen sein. Ich finde, das macht gar nicht so einen Riesenunterschied dabei.
Ich habe es ehrlich gesagt auch schon mit beidem sogar probiert, fand ich jetzt auch nicht wichtig.
Ja, genau. Also man nimmt Kartoffeln, schält die und kocht diese Kartoffeln.
Ja.
Und in dem Augenblick, wo die Kartoffeln kochen, kann man noch ein paar andere Sachen zubereiten. Man braucht ein bisschen Zwiebeln dazu, die man später ein bisschen anbräunt. Mhm. Also Zwiebelchen nehmen, klein schneiden, also jetzt in Würfelchen.
Ja. Ne?
Und wenn man kein Vegetarier isst, nimmt man noch Speck dazu, durchwachsenen Speck.
Mhm.
Also das klassische Gericht ist definitiv auch mit durchwachsenem Speck.
Ja.
Und der wird auch in Würfel geschnitten. Also während die Kartoffeln kochen, Speck in Würfel schneiden, Zwiebeln in Würfel schneiden. Und dann wird der Speck in etwas Öl angebraten. Warum Öl? Also weil Speck hat ja schon genug Fett.
Ja.
Das liegt daran, weil wenn man den in Öl anbrät, dann wird er so ein bisschen knuspriger. Und diese Knusprigkeit ist eben ganz schön. Das ist ein bisschen anders, ist meine Erfahrung, als wenn ich ihn einfach nur in der Pfanne erwärme. Ne?
Okay, das ist, finde ich, ganz interessant. Kurze Zwischenfrage vom Vegetarier. Speck kann man ja auslassen, glaube ich.
Genau. Ne?
Dann kommt da Fett raus, aber in diesem Fett könntest du ihn nicht knusprig
kriegen. Ja, schon, aber ich mache tatsächlich, wenn ich mache erst ein bisschen Öl in der Pfanne warm oder heiß und füge dann den Speck hinzu, weil ich trotzdem finde, dass der nachher knuspriger wird, weil er schon direkt im heißen Fett ist.
Ah ja, verstehe. Interessant.
Genau. Dann, wenn das fertig ist, also wenn der Speck knusprig ist, nehme ich ihn heraus und in dem Öl, was dann in der Pfanne noch ist, also eine Mischung aus Öl und Fett von dem Speck, werden die Zwiebeln gebräunt. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass es, und du hast es ja schon gesagt, dass es auch ein gutes Gericht ist, wenn man jetzt den Speck weglässt. Es fehlt halt nur die Speckkomponente.
Ja, wir haben es mehrfach gemacht und ich finde es super.
Also, jetzt habe ich die gebräunten Zwiebeln schon an der Seite stehen, ich habe den Speck an der Seite stehen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wenn die Kartoffeln fertig sind, ich die Kartoffeln stampfe mit so einem Kartoffelstampfer.
Ja, klar.
Also, ich hoffe, dass alle den zu Hause haben. Also wir haben den auf jeden Fall schon seit ewigen Zeiten zu Hause. Der gehört einfach so zum Standard dazu. Ne?
Ja, klar.
Und dann werden die Kartoffeln gestampft und werden die Zwiebeln hinzugegeben und der Speck wird hinzugegeben.
Mhm.
Und auch noch ein bisschen Butter dabei.
Mhm.
Ich meine, ich habe ja nichts anderes außer jetzt Kartoffeln und da braucht man auch so ein bisschen noch Grundlage. Ne? So, und jetzt gibt es auch Leute, die Buttermilch direkt mit verstampfen. Das finde ich auch absolut in Ordnung, ist aber tatsächlich nicht so, wie ich das kenne. Sondern wir haben zu Hause immer aus diesem Kartoffelstampf, wo ja jetzt schon Zwiebeln drin sind, bisschen Butter drin ist, der Speck drin ist, auf dem Teller so einen Kreis gemacht.
Mhm.
Ne, so, also so eine kleine
Berglandschaft,
so außenrum. Und in der Mitte ein See mit Buttermilch gemacht.
Ah.
Und wir mischen immer zu Hause Buttermilch und Kefir zu gleichen Anteilen.
Mhm.
Und Entschuldigung, Salz, Pfeffer habe ich natürlich ein bisschen vergessen gerade noch.
Okay,
ein bisschen Muskatnuss tut der Sache auch ganz gut und das war's. Und dann löffelt man sozusagen, man nimmt sich etwas Stampfkartoffel, geht in diesen kleinen Buttermilch-Kefirsenf rein und führt das dann im Mund. Was ich daran besser finde, als das gleich zu verstampfen, zusammen ist, was es auch gibt, dieses Rezept, ist, dass ich halt dieses diese heißen Kartoffeln außen mit der kalten Buttermilch habe.
Klar.
Ne? Und dieser Effekt geht mir verloren. Vielleicht ist da geschmacklich gar nicht so ein großer Unterschied. Ne? Aber geht mir verloren, wenn ich die Buttermilch gleich mitstampfe.
Mhm.
Ne? Ja, und das finde ich, ich finde das ein super, ist ganz einfach. Ich werde trotzdem das Rezept auf unsere Seite packen.
Natürlich,
finde ich wichtig, verlinken.
Allein als Gedankenstütze.
Ja, als Gedankenstütze und weil man vielleicht auch noch so ein bisschen so die Mengen braucht, ne? Also wie viel Zwiebeln, wie viel Speck und so weiter.
Ja, klar. Ne? Aber ich finde das ganz klasse und wie gesagt, wir haben es ja auch schon ein paar Mal gemacht, ne? Diesen Sommer habe ich es noch nicht gemacht, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich das immer so gemacht habe, dass ich eine ganz kleine Menge Buttermilch tatsächlich mit verstampft habe, damit es sich besser stampfen lässt.
Klar, ja.
Aber dann, genauso wie du es gerade beschrieben hast, ne, den Rest der Buttermilch da drüber. Und das ist ja auch das Tolle daran, denn wir sprechen ja über ein Sommergericht und die Buttermilch ist kühl.
Ja, ne? Genau.
Das ist ja das Erfrischende,
darf wirklich
was
aus
man
dem Kühlschrank kommen.
Ne? Selbstverständlich.
Definitiv. Und was du jetzt gerade sagst, damit sich die Kartoffeln besser stampfen lassen, ein bisschen Buttermilch rein, finde ich auch gut. Ich tue dann die Butter genau deswegen rein.
Verstehe.
Weißt du, damit sich das auch ein bisschen so eine andere Masse ergibt.
Ja, ja.
Ne? Ja, das war es eigentlich schon. Also Stampfkartoffeln mit Buttermilch.
Ja, klar, klasse.
Und Kefir eigentlich.
Warum nimmst du den Kefir dazu? Sag mal eben.
Weiß nicht, der Kefir hat noch, bringt nochmal einen anderen Geschmack rein, nochmal eine andere Frische, finde ich.
Mhm.
Ja, ich weiß nicht, ist einfach, ich finde diese Mischung einfach toll und weil es tatsächlich so das Rezept immer ist, wie wir es früher gegessen haben und ich will es einfach beibehalten. Weißt du, wie es in
der
Tradition wieder gab.
Genau. Ja, selbstverständlich. Ja. Ja, klasse. Also, und das ist ein guter Tipp, weil das werde ich tatsächlich auch direkt auf unsere Liste schreiben, dann für die übernächste Woche. Mhm. Für die kommende Woche ist jetzt schon eingekauft alles. Haben uns ja auch mal drüber unterhalten, so, ne, wie kaufen wir so ein. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir immer die ganze Woche im Voraus planen, was gibt es, ne, 7 Gerichte aufschreiben, dafür einkaufen. Deswegen, ich schreibe es also auf die Liste.
Für die Woche danach.
Die kommende Woche. Ja, prima.
Peter, du hast vorhin, als du über Frankreich gesprochen hast, auch über einen Likör gesprochen, den man zu Hause selber machen kann.
Jawohl.
Der ein paar Monate braucht. Dann hat man vielleicht auch ein Geschenk.
Zu Weihnachten zum Beispiel.
Ich finde immer Geschenke geil, die man selber macht.
Ja, klar.
Dann zu Weihnachten auch schon was hat. Erzähl, wie macht man diesen Likör?
Es ist tatsächlich, weil du das jetzt gerade in Zusammenhang gebracht hast, es hat nichts mit Frankreich zu tun.
Ah, vielleicht, ich hatte das gedacht, weil du erzählt hast, Frankreich, Likör und so, dachte ich, du hättest dieses Rezept irgendwo da aufgeschnappt, aber
nein,
hast du gar nicht.
Nee, habe ich nicht. Okay. Ich bin auch wirklich überhaupt kein Experte, wenn es ums Thema Likör geht. Ich finde nur diese Zubereitung so unglaublich interessant, denn das Besondere ist, nur um das nochmal eben hervorzuheben, es handelt sich also um einen Nusslikör, über den wir jetzt gleich sprechen wollen, der aber nicht aus reifen, sondern aus unreifen Walnüssen gemacht wird. Und das finde ich wirklich was Außergewöhnliches und habe ich jetzt noch nicht so oft von gehört.
Also ich kenne das tatsächlich nur so, weil meine Eltern, wir sind jetzt gerade zufällig, habe ich viel von meinen Eltern beizutragen, die haben immer einen Haselnusslikör aufgesetzt. Und der musste definitiv auch aus unreifen Haselnüssen gemacht werden, also aus noch grünen Haselnüssen.
Interessant.
Die man so zum Essen noch nicht fertig wären.
Ah, interessant. Mhm. Dann bin ich gespannt, was du jetzt gleich zu dem sagst, wie dieser gemacht wird, weil vielleicht erinnert dich das ja an das, was du von zu Hause kennst. Ne?
Mhm.
Also, weil ich selber überhaupt kein Experte bin für die Herstellung von Likör, habe ich mich mit Ansgar Sperling unterhalten. Von dem habe ich mir Verstärkung geholt. Ansgar ist im richtigen Leben Diplom-Ingenieur. Der ist technischer Leiter bei 2 Radiosendern hier in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Aber er hat eben auch ein ungewöhnliches Hobby und das ist die Likörherstellung. Das macht er aus allen möglichen Früchten und Gewürzen. Und eigentlich geht es mit all dem, was er macht, erst im Spätsommer los. Mhm. Eben dann, wenn das ganze Obst reif ist.
Ja.
Aber unreife Walnüsse, die gibt es eben nur jetzt Anfang Juli. Ne? Und daraus Likör zu machen, das dauert 3 bis 4 Monate, sprich im November ungefähr wäre der dann fertig. Ne? Ich habe mit Ansgar ein Telefoninterview geführt dazu, wie er das genau macht mit den unreifen Walnüssen und ich habe ihn zuerst gefragt, warum eigentlich genau die unreifen Walnüsse? Warum nicht warten bis Spätsommer oder Herbst, wenn zusammen mit dem ganzen anderen Obst auch die Nüsse reif sind?
Warum? Ist ganz einfach. Reife Nüsse kann jeder. Nein, Quatsch. Aber die Nüsse, die man jetzt nimmt, der Likör, die man daraus macht, schmeckt nicht nach Nüssen, sondern hat einen eigenen Geschmack. Man vermutet dahinter die Nüsse nicht. Und ich finde ihn halt sehr lecker. Ich habe das vor Jahren mal angeboten oder gereicht bekommen von jemandem, der das auch machte.
Mhm.
Ich konnte es erst nicht glauben und fand ihn so lecker, dass ich gesagt habe, dem widme ich mich auch.
Okay. Was ist das für ein Geschmack, bevor wir dazu kommen, wie man es denn macht? Ist das mit irgendwas zu vergleichen?
Das ist schwer zu sagen. Es ist auch tatsächlich so, dass der jedes Jahr etwas anders wird.
Ja.
Das ist auch immer ein bisschen Spannung dabei. Das hängt letzten Endes wahrscheinlich vom Wetter ab, von dem Reifegrad der Früchte, den man natürlich auch nicht immer ganz genau gleich trifft. Und die Früchte sind ja auch unterschiedlich weit am Baum. Wenn man die jetzt pflückt, hat man ja unterschiedliche Reifegrade dabei. Und jedes Jahr ist auch der Zeitpunkt etwas anders. Jetzt aktuell ist der Zeitpunkt da. Ja, wie gesagt, ist etwas spannend, wie der Geschmack wird. Grundsätzlich würde ich sagen, geht der eher in Richtung eines Kräuterlikörs als eines Walnussschnaps, den man so klassisch mit dem Nussgeschmack kennt.
Ja, verstehe.
Auch farblich ist er sehr dunkel und eher wie ein Kräuterlikör anzusehen.
Okay, da kommen wir dazu, wie du es denn machst. Sag mal nur noch ganz kurz, weil du es gerade schon angesprochen hast, der optimale Zeitpunkt, die Nüsse herzunehmen vom Baum, muss man ja pflücken dann, ne? Fallen ja nicht runter, ist zwischen wann und wann ungefähr?
Also grob, sag ich mal, jetzt gerade.
Also Anfang Juli, Juli?
Es ist so, man muss so eine Frucht mal aufschneiden und dann sind wir im Grunde genommen auch schon bei dem ersten Schritt der Zubereitung. Die Früchte werden in Scheiben geschnitten, was tatsächlich in dem Moment, wo die grün sind, auch noch geht. Diese harte Nussschale hat sich also noch nicht gebildet und man kann die mit einem Brotmesser oder einem scharfen Messer halt tatsächlich klein schneiden.
Weil die junge Nuss noch sehr weich ist.
Weil die Nuss noch sehr weich, also vergleichsweise weich ist. Sie ist natürlich nicht so weich, aber man kann sie halt noch schneiden. Und dann schneidet man die halt einmal durch und dann muss die innen aussehen wie eine Schlangengurke.
Ja.
Das ist tatsächlich so. Und man sieht dann, dass sich innen die Walnuss, die eigentliche Walnuss, wie wir sie später kennen, bildet. Und das sieht dann aber aus wie die Kernanlage in einer Schlangengurke.
Das heißt aber, nur nochmal zum Verständnis und für alle, die dies nachmachen wollen, du benutzt tatsächlich nicht nur die kleine, sich neu gebildete Walnuss in ihrer Schale, die ja dann noch sehr dick ist, sondern das komplette Ding, ne?
Das komplette Ding, genau.
Und dann?
Und
wird
dann
in dünne Scheiben geschnitten, hast du gesagt?
Wie dünn? Wird in Scheiben geschnitten, wie bei einer, wie man das von der Schlangengurke kennt. Ich würde mal sagen, aus einer Frucht vielleicht 5 Scheiben machen. Also muss jetzt nicht ultra dünn sein, aber so als grobe Richtung würde ich sagen, 5 Scheiben aus einer Nuss. Und dann muss man halt wissen, wie viel man machen will. In einem ersten Schritt werden diese Scheiben mit Korn oder Wodka, je nach Geschmack, angesetzt.
Mhm.
Funktionieren tut beides. In einem Verhältnis von ungefähr 500 Gramm Nüssen auf 1 Liter Alkohol.
Okay, verstehe. Also 1:2.
Genau. Das Ganze füllt man in Gläser. Am besten geeignet sind entweder so alte Einmachgläser, wie man sie von früher kennt. Entweder halt dann mit Einmachring, Deckel drauf, irgendwie verschlossen.
Aber es geht darum, dass es luftdicht zu verschließen ist.
Ja, das muss jetzt nicht, wer weiß wie, aber es sollte zu sein, eine Deckel drauf, nicht auflassen.
Okay, und die Gefäße, macht es irgendeinen Unterschied, wie groß die sind?
Nein, es erleichtert nur die Sache, wenn sie groß sind, mit dem Mischungsverhältnis. Weil später ja der zweite Schritt kommt und ich dann auch wieder auf Mengenverhältnisse angewiesen bin. Und dann macht es Sinn, große Behältnisse zu nehmen. Sprich, wenn ich mit 0,7er Flaschen arbeite, macht es Sinn, 2 Liter Gefäße zu haben. Dann kann ich nämlich mit einer Flasche plus den Früchten so eine Mischung aufsetzen. Dann sind die, ich sag mal, zwischen 3/4 und fast voll, also genau ideal.
Okay, müssen aber also nicht es muss keine voll Luft sein, jetzt unbedingt spielt, oben bleiben oder
nein,
so.
Nein, das spielt keine Rolle.
Okay.
Wichtig ist der Standort, an dem man das Glas dann platziert oder die Gläser. Der sollte nämlich im Idealfall innen auf der Fensterbank, aber an einem sonnigen Platz sein.
Ah, okay. Damit das Ganze dann reifen kann. Das wäre dann quasi so der Zwischenschritt oder die Zeit, in der man abwartet, ne?
Genau. Und das sind so in dem ersten Schritt etwa 6 bis 8 Wochen, bleibt dieses Glas auf der Fensterbank in der Sonne stehen. Und man sieht sehr schnell, dass die erst ja klare Flüssigkeit des Alkohols sehr schnell braun wird. Nämlich genau dieses Braun, was man von Walnüssen, wenn man die so mit der bloßen Hand anfasst, ja kennt.
Ja, klar.
Die färben ja sehr stark.
Mhm.
Und diese Farbe nimmt das Getränk dann auch später an. Und deswegen noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp: beim Schneiden dieser Nüsse unbedingt Handschuhe anziehen.
Ja, okay.
Ansonsten hat man da relativ lange Freude dran.
Ja, verstehe. Alles klar. Okay, bevor wir zum jetzt nächsten Schritt kommen, der dann in 6 bis 8 Wochen später stattfindet, sag mal noch einmal, du hast gerade gesagt, man kann Korn verwenden oder Wodka verwenden. Ich habe auch mal gelesen, dass Leute dafür auch Obstler verwenden oder sowas. Du benutzt aber immer Wodka. Kannst du mal einmal sagen, warum oder was der Vorteil vom Wodka ist gegenüber den anderen Alkoholika?
Also ich habe das schon mit Korn, ich habe das auch mit Doppelkorn gemacht, geht wunderbar. Der Wodka ist am Ende etwas geschmacksneutraler. Den Korn kann man unter Umständen noch rausschmecken, weil er hat ja einen eigenen Geschmack. Wodka ist ja eher neutral.
Mhm.
Deswegen bin ich mittlerweile dabei, Wodka zu verwenden, ja.
Okay, also Wodka, weil er den Walnussgeschmack oder den Geschmack der unreifen Walnüsse, der dann entsteht, am besten nach vorne bringt, ne?
Genau.
Okay, so, dann springen wir gedanklich 6 bis 8 Wochen weiter. Und dann passiert was?
Dann nimmt man sich das Glas und seiht es durch ein Tuch, Filter, wie auch immer, durch, sprich, die geschnittenen Früchte müssen raus und ich hole mir quasi den Alkohol, der sich des Geschmacks angereichert hat, raus. Halt, mhm, durchfiltern, nehmen und dann koche ich einen Sud aus einer Zuckerlösung, der man aber dann je nach Gusto, nach Geschmack, Beigaben dazu tut. Bei mir sind das Nelken, Zimtstangen, Vanilleschoten, Apfelsine, vielleicht ein bisschen Zitrone. Dazu tut, kocht diesen Sud. Und diesen Sud vermischt man mit dem gewonnenen Alkohol aus den Früchten, der durchgeseiht war, und tut das wiederum in das Glas und stellt es wiederum für 6 bis 8 Wochen auf die Fensterbank an einen sonnigen Platz.
Verstehe.
Und das Mischungsverhältnis dieses Sirups zu dem Schnaps quasi ist 1:1. Also wenn ich 500 Gramm von dem Schnaps aus der ersten Runde habe, kommen dazu 500 Gramm Sirup.
Und den Sirup selber, kannst du da noch was ganz kurz sagen? Also wie viel Zucker auf wie viel Wasser?
Das ist auch wiederum 1:1. Also 500 Milliliter Wasser sind 500 Milliliter Zucker.
Mhm.
Kochtopf, aufkochen.
Ja, verstehe. Und dann, wenn sich der Sirup gebildet hat, wird der im Verhältnis wiederum 1:1 mit dem Sud aus den Walnüssen gemischt, ne?
Ganz genau.
Und die Gewürze kommen dann einfach dazu und das Ganze kommt ins Einmachglas. Sag nochmal ganz kurz, wenn ich jetzt so höre, was du gerade gesagt hast, Vanilleschote, Nelke, Zimt, Orange, das klingt für mich dann fast schon so ein bisschen weihnachtlich.
Das kann man dem durchaus andichten, ja. Es hat einen leicht süßlichen Geschmack, aber wie gesagt, da kommt jetzt so ein bisschen die Überraschung. Ich habe also schon Jahrgänge gehabt, die sehr herb waren.
Mhm.
Aber auch welche, die eher süßlich waren, bei gleichen Zutaten.
Interessant.
Das ist halt, wie gesagt, wie man den Reifegrad der Früchte erwischt. Und das ist halt tatsächlich im Zeitfenster von 1 bis 2 Wochen. Wenn man zu spät ist, kriegt man sie nicht mehr geschnitten, sind sie zu hart. Und sind sie noch zu klein, ist offenbar auch dann der Geschmacksertrag, den ich damit bekomme, nicht so gegeben.
Ja, verstehe. Interessant. Okay, sag nochmal einmal was zum Alkoholgehalt, wenn du jetzt Wodka dazu gibst, Wodka hat 40%, ne? Bleibt dieser Alkoholgehalt, also hat dann das fertige Produkt hinterher, also dein fertiger Nusslikör auch 40% oder verändert sich das noch?
Ja, es muss sich ja verändern, weil ich ja den Sirup dazu gebe.
Stimmt.
Das ist ja quasi eine Halbierung.
Ah ja, okay. Sprich, aus 40% der fertige Nusslikör hat dann 20% Alkohol. Aber es entsteht nicht in diesem Prozess noch Alkohol oder sowas?
Nein. Kein Gärungsprozess.
Ja, okay. Letzte Frage hätte ich vielleicht noch einfach nur so, weil ich das auch mal gelesen habe. Hast du auch mal damit experimentiert, die Gewürze schon im ersten Schritt dazu zu geben? Also die Nüsse mit Gewürzen 6 bis 8 Wochen im Wodka auf die Fensterbank zu stellen?
Diese Variante kann man tatsächlich auch machen. Dann ist der Prozess so, dass man das mit den Gewürzen aufsetzt schon,
mhm,
dann nach 6 bis 8 Wochen durchseiht und dann das Ergebnis tatsächlich auch nochmal wieder hinstellt.
Mit Zuckersirup, ne?
Ja, genau. Ich habe das probiert. Vom Ergebnis her hat mich aber die Variante, wie wir sie jetzt besprochen haben, mehr überzeugt, weil intensiver hinterher im Geschmack. Aber letzten Endes, man muss es ausprobieren. Ich habe mich für die Variante entschieden.
Ja, Ansgar, wir sind sehr dankbar für deine Tipps, finde ich total super, müssen auf jeden Fall nachgemacht werden. Und ich darf schon mal ankündigen, wenn wir dürfen, das habe ich ja eingangs schon mal gesagt, ne? Du machst ja auch im Herbst nochmal Likör aus deinen reifen Früchten verschiedener Art, ne? Würden wir uns dann natürlich gerne nochmal mit dir unterhalten und hören, was du da noch so in petto hast.
Ja, sehr gerne, können wir machen.
Alles klar, vielen Dank.
Ja, sehr gerne, Peter. Bis dann.
Bis dann, ciao.
Ciao.
Ja, also hätte ich auf jeden Fall Bock, das mal auszuprobieren. Echt.
Ist interessant, ne?
Finde ich auch, ja.
Ja.
Aber eine Frage mal vorab jetzt. Also bei dem Haselnusslikör, den ich gerade kurz reingeworfen habe, da weiß ich ja, kann man diese Haselnüsse auch selbst sammeln hier.
Mhm.
Wie ist das mit Walnüssen? Woher bekomme ich denn die unreifen Walnüsse?
Die bekommst du, indem du zu jemandem gehst, der einen Walnussbaum hat. Oder du findest einen Wein- und Walnussbaum in der freien Natur. Also hier stehen die.
Mhm. Okay.
Ne? Und dann machst du dir 20 Stück ab. Und das war's.
Ah ja, ja. Ich muss wirklich zugeben, dass ich da nicht so viel Ahnung von habe und gar nicht wusste, dass hier auch Walnüsse so gut wachsen bei uns.
Wachsen und die Bäume stehen hier rum und im Prinzip, ich würde jetzt zwei Straßen weitergehen zu den Leuten, die den Baum im Garten haben und sagen, ich würde gerne ein Rezept ausprobieren. Ja. Dürfte ich mir wohl 20 unreife Nüsse von ihrem Baum
finden? Ja klar, okay.
Aber das Rezept selber, wie findest du das? Ist doch geil, oder?
Erstmal hat mich überrascht, dass die ganze Frucht genommen wird, also habe ich doch richtig verstanden, ne? Mit was wir Schale, Nussschale nennen würden, die zu diesem Zeitpunkt noch weicher ist als später. Das ist mir zum Beispiel komplett neu. Du merkst also schon, ich habe auch selbst sowas noch nie gemacht.
Nee, ich auch nicht.
Hab nur meine Eltern mal beobachtet, wie die das gemacht haben, aber auch da wüsste ich nicht, ob jetzt bei den Haselnüssen das sich ähnlich verhält. Aber bei den Walnüssen, das fand ich nochmal interessant.
Ja, finde ich auch. Ne? Also das ganze Ding, so wie es am Baum hängt, es wird nichts abgemacht.
Ja, wird nichts abgemacht.
Das wird verwendet. Wir können vielleicht den Prozess nochmal ganz kurz zusammenfassen. Man nimmt ein halbes Kilo Nüsse auf ein Liter Alkohol, im besten Falle Wodka, alternativ Korn. Ne? Mhm. Die Nüsse werden in Scheiben geschnitten. Das Ganze kommt dann in Einmachgläsern luftdicht verschlossen für 6 bis 8 Wochen auf die Fensterbank. Mhm. In die Sonne, das ist wichtig, damit sich möglichst viel Geschmack bildet. Dann wird das Ganze abgeseiht und mit Nelke, Zimt, Apfelsine, Vanilleschote und Ähnlichem versehen. Mhm. Gleichzeitig und parallel dazu wird ein Zuckersirup gekocht im Verhältnis 1:1, also ein Teil Zucker, ein Teil Wasser, was weiß ich, ein Kilo Zucker, ein Liter Wasser. Mhm. Das Ganze wird wiederum 1:1 mit der Likörvorstufe vermischt und kommt dann nochmal in luftdicht verschlossenen Gläsern für 6 bis 8 Wochen auf die Fensterbank und dann ist der ganze Spaß fertig. Ich weiß jetzt nicht, müsste man den Ansgar fragen, ob das Ganze auch danach noch nachreift. Mhm. Wahrscheinlich ein bisschen oder so, aber es ist doch herrlich, finde ich. Ne, dann wird es nochmal durchgeseiht, die Gewürze müssen ja auch wieder raus. Und dann kannst du es in Flaschen abfüllen und hast es, finde ich, sehr passend, dann im Herbst zur kühleren Jahreszeit, entweder um selber dich mal aufzuwärmen nach einem kalten Winterspaziergang oder um es eben an Weihnachten zu verschenken.
Ja, und der Ansgar, der macht das sonst nur für sich oder auch professionell verkauft?
Der macht es für sich und seinen sehr großen Freundeskreis.
Ja. Der wird ja immer größer, wenn man so ein Hobby hat.
Ja, genau, so ist es. Mhm. Aber ich finde es eine schöne Sache und was ich daran eben das Ungewöhnliche finde, ist, dass es tatsächlich unreife Nüsse sind. Mhm. Aber interessant fand ich auch, was du gesagt hast, nämlich, dass ihr das mit unreifen Haselnüsse gemacht habt.
Genau.
Ja. Hast du das auch mal probiert oder warst du dann noch zu klein? Also kannst du dich erinnern, ob das noch Nussgeschmack
hat? Nein, den habe ich schon probiert, genau. Und ich finde auf jeden Fall, aber richtig hundertprozentig kann mich jetzt nicht mehr erinnern, dass der auch nach Nuss geschmeckt hat.
Ja, okay. Ne?
Obwohl das jetzt auch dafür auch grüne Früchte verwendet wurden.
Ja, aber ist ja interessant, weil das scheint ja bei Ansgars Variante, die wir jetzt ausprobieren wollen, nicht der Fall zu sein, sondern er hat ja gesagt, es geht ein bisschen mehr in Richtung Kräuterlikör. Mhm. Muss man ausprobieren.
Also ich werde auf jeden Fall Likör ansetzen jetzt.
Ja, findest du gut?
Weil jetzt auch die Zeit ist, hat er ja gesagt, ne, man darf den Zeitpunkt jetzt nicht verpassen.
Ja, genau. Also 1-2 Wochen ist das Fenster und dann ist es schon zu hart.
Weil man halt Grüne braucht.
Ja, klasse.
Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche.
Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Ich hatte ja so ein bisschen das Grundthema gehabt, was kann man im Sommer so essen? Also, oder was haben wir in der Familie früher gemacht?
Ja.
Und ein zweiter Klassiker neben den Stampfkartoffeln mit Buttermilch ist überhaupt nichts Besonderes. Allerdings kann man das Ganze noch entwickeln und erweitern. Nämlich das Tomatenbrot. Gab es das bei euch in der Familie auch früher?
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was ein Tomatenbrot bei dir ist, aber sag mal, ein Brot mit Tomaten.
Mit Tomaten, genau.
Belegt.
Belegt, genau.
Gibt es bei mir regelmäßig.
Ja. Und auch früher, habt ihr das früher auch gegessen in der Familie?
Da kann ich mich ehrlich gesagt nicht so richtig dran erinnern. Ja. Weiß ich nicht. Ich würde mal eher sagen, nein. Heute ist das von mir ein Standard, also esse ich ganz, ganz viel.
Und das gab es auch schon früher, zu meiner Kindheit auch. Also ich glaube, weit bevor meine Eltern jemals irgendwie was von Bruschetta gehört haben oder was. Ne? Und das war, also angefangen hat das so ganz einfach. Man hat ein Brot gehabt, wie zum Beispiel ein Roggenbrot, finde ich auch gut dafür geeignet. Und es wurden Tomaten in Scheiben geschnitten, Zwiebeln in Scheiben, dünne Scheiben geschnitten. Das wurde belegt, Salz und Pfeffer drauf, fertig. Das war es im Endeffekt. Das war ganz klassisches Tomatenbrot. Ne? Ja. Das ist ja so ein bisschen was anderes als, du bist ja immer sprachgewandt, heißt es Bruschetta oder Bruschetta?
Bruschetta.
Bruschetta, ne? Also als Bruschetta, das ist ja schon wieder eine andere Variante. Was ich ehrlich gesagt aber gut finde bei bei dieser Variante Bruschetta, also ich sag mal so, es ist angefangen, also Roggenbrot mit Tomatenscheiben und was man ja heute so kennt und überall essen kann und so weiter, Bruschetta halt, ist, dass bei Bruschetta ja das Brot oftmals warm ist,
ja,
also
geröstet,
geröstet ist und die Tomaten, gibt es auch in zwei Varianten, kalt draufkommen. Da bin ich großer Fan von. Ich finde das gar nicht so toll, wenn es so zusammen in den Ofen kommt und dann alles
ach,
so warm wird.
So habt ihr das daheim gemacht? Das Brot kam in den Ofen?
Ja, noch nicht. Angefangen hat es ganz normal, so Roggenbrotscheiben, Tomaten in Scheiben geschnitten, Zwiebeln.
Einfach drauf.
Einfach drauf und das war's. Ne? Und dann hat sich das so entwickelt. Irgendwann hat man ja auch mal vom Bruschetta gehört und so. Und dann hat man das Ganze so ein bisschen weiterentwickelt. Ne? Also das eine war dann halt, dass man zum Beispiel das Brot getoastet hat. Ne, haben wir angefangen, das in Toaster zu packen bei uns. Ne? Und dann so zu belegen. Dann gab es so eine Variante, die ich auch immer noch gut finde. Das getoastete Brot kommt raus aus dem Toaster und man nimmt eine Knoblauchzehe und reibt das Brot damit ein.
Ja.
Weil wenn das Brot ja so, so ein bisschen geröstet ist, ist es ja einfach und man vertut sich da tatsächlich. Das lässt sich sehr gut abreiben. Also rucki zucki hast du so eine halbe Knoblauchzehe an so einer Brotscheibe.
Mach ich regelmäßig.
Genau.
Und der Knoblauch ist, hat dann ja eine leichte Schärfe.
Ja,
ne?
Finde ich auch
und
super.
Es ist absolut herrlich.
Finde ich auch.
Aber man muss Knoblauch mögen, das muss man wirklich sagen,
genau.
Weil der schmeckt dann intensiv durch.
Ne? Und dann haben wir das wiederum so ein bisschen entwickelt oder gelesen oder sonst was, das Brot zum Beispiel in der Pfanne in etwas Olivenöl anzubraten. Also nicht mehr zu toasten, ein bisschen Olivenöl in die Pfanne, Brotscheiben rein.
Das ist die italienische Methode.
Italienische Methode, aber ich finde es auch zum Beispiel mit dem Roggenbrot auch super.
Ja, klar.
Ne? Also man muss nicht immer so Ciabatta nehmen oder so etwas ähnliches.
Nein, ich hatte jetzt gemeint, es in der Pfanne mit Olivenöl anzurüsten.
Genau. Ja. Ne? Und auch da kann man, wenn das rauskommt, natürlich dann den Knoblauch drauf abreiben. Man kann allerdings auch die Tomaten natürlich klein schneiden. Ne, nicht wie wir früher in Scheiben klein schneiden,
sondern
Zwiebelchen
wie
klein
auf den
Bruschette
dann
genau,
klein schneiden.
Ne? Ja. Ich nehme auch gerne Schalotten, weil ich die nicht ganz so scharf finde wie Zwiebeln dafür. Ne? Wenn man also Zwiebel roh ist, roh zubereiten soll, dann nehme ich lieber eine Schalotte. Das finde ich auch gut. Da kann man gleich ein bisschen Olivenöl dazugeben, Pfeffersalz hinzugeben. Und das Ganze lässt sich ja immer noch erweitern. Zum Beispiel auch Mischung beim Tomatenbrot aus getrockneten Tomaten und frischen Tomaten. Finde ich auch gut.
Das
ist würziger.
Ja.
Dann passen wiederum gut Oliven dazu. Also ich finde, so ein einfaches Thema wie ein Tomatenbrot kann man ganz wunderbar machen. Der Grundklang, den ich daran super finde, ist immer noch ein warmes, geröstetes Brot mit kalter Tomate obendrauf.
Ja.
Und eben nicht diese Variante, die es auch gibt. Alles kommt nochmal in den Backofen rein und wird irgendwie so warm gemacht.
Ja.
Ne? Ich finde es gerade toll, wenn du ein warmes Brot hast, geröstet, wie immer man das auch macht, ob im Toaster oder in der Pfanne mit Olivenöl.
Ja.
Ne? So, das finde ich auch gut. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Wir hatten ja gerade die Stampfkartoffel mit Buttermilch. Auch etwas Heißes, was mit etwas Kühlen zusammen gegessen wird. Und hier Tomaten, die sogar leicht angekühlt aus dem Kühlschrank kommen können, finde ich. Also wenn man die schon klein gehackt hat, mit Zwiebeln und Olivenöl vermischt hat.
Ja, das macht ja gerade das Besondere. Ne? Auch das Mundgefühl ist dann schön.
Finde ich auch,
von
das ist wichtig.
Tomaten mit dem etwas warmen Brot.
Genau,
ne?
Und deswegen ist es für mich auch ein Sommerrezept, was ich toll finde. Außerdem sind die Tomaten jetzt natürlich gerade herrlich. Bringt ja nichts, das im Winter zu machen.
Nein.
Und irgendeine geschmacksfreie Tomate zu nehmen. Ne? Und jetzt kann man dann noch, wenn man Bock hat, richtig so einfach erweitern. Man kann natürlich noch Parmesan oder Pecorino drüber reiben, finde ich, passt auch gut. Man kann ein bisschen Basilikum hinzugeben, ein bisschen klein rupfen. Getrocknete Tomate habe ich schon gesagt. Ich habe letztens ein Tomatenbrot gemacht, wo ich inspiriert durch unsere Aceto Balsamico Folge, von dem Balsamico, den du mir geschenkt hast, habe ich da etwas drüber gemacht. Ganz hervorragend, auch toller Geschmack. Ich habe schon Feta-Käse drauf getan, bisschen Chili-Flocken, um eine gewisse Schärfe reinzubringen. Ne? Man kann Zitronenschale drüber reiben, dann kriegst du noch so eine frische Note, finde ich auch super. Ich habe mit Pistazienkerne, Pinienkerne, klein gehackt,
wunderbar.
Sind auch geil da drauf. Und so hat sich das einfach so entwickelt von zu Hause, das Roggenbrot mit Tomatenscheiben und Zwiebelscheiben belegt, so ein bisschen so, dass man heute... Ich finde das immer noch geil, aber heute noch so ein bisschen weitergeht, ne?
Ja.
Und da ein tolles Gericht rausmacht.
Die Tomatenbrot-Evolution. So werde ich auch das Kapitel nennen dann in dem Podcast. Ich könnte zwei Sachen ergänzen, also was wir regelmäßig machen. Ich finde super, Erdnussbutter drunter zu streichen.
Okay.
Also das geröstete Brot zu haben, dann Erdnussbutter drauf, am besten stückige, also wo noch so ein paar Erdnussstückchen drin sind. Und dann, wie du es beschrieben hast, gewürfelte Tomaten oder Tomatenscheiben, entweder mit Zwiebelchen oder ohne, Salz, Pfeffer, eventuell ein Spritzer Zitronensaft. Super.
Ja.
Ne? Also diese Erdnussnummer ist super. Oder alternativ Avocado dazugeben.
Ja, kann
Avocado
ich
drunter legen, schön weiche Avocado einfach aufs Brot streichen, als wäre es irgendwie Butter oder Quark. Und dann die Tomatenmischung da drauf geben. Schmeckt auch ganz fantastisch.
Ja, super. Ne? Ich habe auch noch eine Variante, weil bisher haben wir darüber gesprochen, dass ich unten das Brot habe und oben die Tomaten drauf. Ob in Scheiben oder stückig oder sonst was. Aber eins fällt mir noch ein. Ne? Ganz wichtig finde ich, ich habe auch schon so Rezepte gesehen, wo Leute das in so einen Häcksler machen und dann das klein machen und so. Ne? Für mich ist das erstmal viel zu viel Wasser dann da drin.
Ja,
also es wird alles viel zu feucht. Ne?
Ja, das ist in der Frucht gerade noch schön gebunden.
Genau.
Wenn du es pürierst, läuft es alles raus.
Finde ich auch. Also ich schneide das klein, leg das auf so einen Teller, mache auch ein bisschen Olivenöl drauf und heb dann nachher das mit der Gabel auf das Brot drauf. Mhm. Weißt du, damit von der Flüssigkeit aus der Tomate, also ich entkerne die nicht oder so ein Zeug, das ist mir viel zu anstrengend, aber ich möchte jetzt auch nicht unbedingt, dass alle Flüssigkeit
aus der Tomate. Das durchsuppt.
Ja, genau.
Ne? Deswegen also vorher am Teller ein bisschen was abfließen.
Auf dem Teller und dann mit einer Gabel einfach so rausheben, dann bleibt ja viel Flüssigkeit unten.
Ja.
So, und eine Alternative dazu ist natürlich so ein Brotsalat zu machen. Der ist eigentlich ähnlich, nur dass man es ein bisschen anders zubereitet. Ne? Mhm. Also da hast du nicht eine Brotgrundlage, sondern du nimmst ein Brot. Ich habe das jetzt dann nicht mit Roggenbrot gemacht, sondern mit einem Weißbrot gemacht, mit einem Ciabatta. Mhm. Darf auch gerne vom Vortag sein, wenn man es übrig hat.
Was man gerade so dafür ist das schön zur Resteverwertung. Ne?
Ja, was man so schneidet, ne, dann. Und ich gebe das auch in die Pfanne, also diese Brotstücke. Und es wird einfach in Olivenöl ein bisschen angebraten.
Ja.
Dann nehme ich ein Balsamico und ablöschen ist nicht das richtige Wort, aber ich beträufel das Brot so ein bisschen.
Ja.
Ne? Nicht zu viel, weil es soll halt immer noch diesen krossen Aspekt haben.
Ja.
Ne? Und dann werden diese Brotstückchen zusammen, also mit einer Tomaten-, Zwiebel-, Basilikum-, Salz-, Pfeffermischung, was man so vorher gemacht hat, in eine Salatschüssel gegeben, so ein bisschen durchmengt. Ganz wunderbar finde ich auch noch Erweiterung, Kapernäpfel.
Wollte ich gerade sagen, Kapern dazu bringen, machen wir auch immer so.
Das Sardellen ist das vielleicht, wenn ich es noch ein bisschen salzig, fischiger haben möchte. Ne? Also das ist ja auch ein Tomatenbrot, aber als Brotsalat. Halt,
das ist das, was die Italiener Panzanella nennen.
Und was ich gut finde, ist halt eben auch wieder hier ein warmes Brot, was geröstet wird mit kalter Tomate, nur dass das Ganze noch so ein bisschen durchmengt wird. Ne?
Du hast mich gefragt, was wir in Frankreich gekocht haben.
Ja.
Und Panzanella, also dieser Brotsalat, hat es tatsächlich mehrfach gegeben. Damit haben wir nämlich immer unser altes Baguette verwertet.
Ja, genau.
Das war genau das. Ne? Ja. Wir hatten Baguette vom Vortag oder schon zwei Tage vorher. Das ist dann wirklich auch nicht mehr schön so. Ne?
Ja.
Aber in diesem Brotsalat wird das dann wieder wunderbar. Ne? Das saugt dann so ein bisschen den Balsamico und das Olivenöl auf. Durch das Bearbeiten in der Pfanne bleibt es aber dann kross. Ne? Also es wird wie nochmal aufgefrischt. Zum Altbrot verwerten, fantastisch.
Ja, und warum ich das Ganze jetzt nochmal erzählt habe, ist, normalerweise, das ist ja ein Klassiker, Tomatenbrot, ne? Aber man braucht auch fast kein Rezept dazu. Das ist ja so ein Baukasten,
Natürlich.
Kann alles Mögliche machen
und so, ne?
Aber tatsächlich, manchmal vergisst man Dinge ja, man macht alles Mögliche, alle möglichen Rezepte. Und so ein Klassiker, wie ein gutes Tomatenbrot zu machen oder belegt mit Tomaten oder ein Brotsalat mit Tomaten, das hat man nicht so im Fokus, weil es so einfach ist. Und ich finde es einfach ein super geiles Sommergericht. Vor allen Dingen, wenn man jetzt gute Tomaten kauft, dann schmeckt der auch richtig gut. Ich war letzte Woche in Wolbeck und da gibt es auch einen Tomatenhof. Da habe ich Tomaten gekauft. Die waren so geil, die Tomaten. Ne? Wie Früchte, wirklich.
Ja,
wie Früchte. Also du isst die nicht, wie man sonst eine Tomate kennt, sondern du musst immer wieder reingreifen in so eine Schüsselchen. Die sind so ein bisschen kleiner, ne? Und im Mund stecken, als ob du eine Schale Erdbeeren vor dir hast. Ne?
Ja, klar. Ja. Tomaten sind ja sogar beerenbotanisch. Ne? Aber ich finde auch, Tomaten sind sowas Herrliches.
Sind sie wirklich, ja.
Ich habe mir auch wirklich abgewöhnt, im Winter Tomaten irgendwo zu kaufen. Das mache ich
im Winter
nicht mehr.
Im Winter nimmt man Dosentomaten, wenn man mit Tomaten kochen möchte.
Genau, absolut. Und das ist ja dann auch vollkommen in Ordnung. Ne?
Genau.
Aber frische Tomaten, irgendwie diese geschmacklosen, wässrigen, keine Ahnung, Holland-Tomaten, es ist, finde ich, furchtbar. Ne?
Also gute Tomaten kann man wie Früchte essen. Wahrscheinlich kalorienarm, stelle ich mir so vor.
Total,
jetzt auch, ne?
Mega.
Kannst du so futtern, total super.
Tomaten, herrlich. Und finde ich eine schöne Idee von dir und auch super, dass du das nochmal erwähnt hast, weil das, finde ich, sind ganz einfache Dinge, mit denen man im Sommer ganz, ganz tolle Sachen zaubern kann.
Mhm.
Und das ist, finde ich, auch das, auf sowas hat man auch Appetit.
Ja,
jetzt
genau,
finde
ich auch.
So,
ja.
Ne?
Hätte ich jetzt zum Beispiel auch, habe jetzt schon Appetit auf einen Tomatenbrot.
Ja, ist auch so. Ja, total geil.
Was haben wir noch, Peter?
Wir hatten uns vorgenommen, zuletzt noch zu sprechen über unsere Balsamico-Folge.
Ja.
Also die letzte Folge vom Herd und Ofen Podcast, die Folge, die wir zuletzt aufgenommen haben, Nummer 16, wo wir verschiedene Balsamico-Essige unterschiedlicher Qualitätsstufen, unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Preisklassen getestet haben. Mhm. Und da haben wir, ich sag mal, ungewöhnlich viel Feedback drauf bekommen.
Ja.
Sowohl von unseren Hörerinnen und Hörern, wofür ich super dankbar bin, als auch von Profis. Und ich finde, da können wir nochmal ganz kurz drauf eingehen. Und zwar haben uns Hörer geschrieben in den sozialen Medien und per E-Mail, dass sie den Test sehr interessant fanden, der Balsamicos, und den Eindruck hatten, da richtig was bei gelernt zu haben, weil ja, vielleicht nicht allen Leuten bewusst war, dass es tatsächlich solche Unterschiede gibt. Erstens auch im Preis, ne? Aber zweitens, was das dann auch am Geschmack macht. Ich persönlich habe mich da sehr drüber gefreut. Man sitzt ja immer so ein bisschen auf dem Trockenen und Feedback ist einfach unglaublich wichtig, ne? Um so einen Spiegel davon zu haben, was wir hier eigentlich machen. Deswegen freue ich mich, wenn Leute sagen, ey, das war interessant und so. Dann denke ich schon mal darüber nach, ah, vielleicht müssten wir mal irgendwie mehr so Produkte testen und so. Finde ich für mich auch immer, also für mich selber auch immer ganz informativ, ne? Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und wir haben Post bekommen von Professionellen. Mhm. Nämlich einmal hast du Post bekommen von einem Konsortium aus Modena,
ja,
beziehungsweise von deren Presseabteilung oder, ja, von deren deutscher Presseabteilung. Das war ganz interessant. Was haben die geschrieben?
Also geschrieben hat uns ja die Franziska von diesem Schutzverband der Essighersteller aus Modena.
Mhm.
Und erstmal fand ich wirklich schön, dass sie geschrieben hat, wir haben uns gerade eure tolle Folge über den Balsamico aus Modena angehört. War wirklich sehr interessant und gut recherchiert, also hat es gelobt, ne?
Ja.
Und hat uns da aber auch in dieser Mail auf einen kleinen Fehler hingewiesen, den wir in unserem Aufsager gemacht haben.
Genau, als wir, und zwar nur da, das fand ich auch noch ganz witzig,
ja,
ne? Weil
genau,
da ist das irgendwie drin geblieben. Tatsächlich, da haben wir nämlich Folgendes gesagt, das ist jetzt nochmal ein Auszug aus dem Aufsager aus Folge 16.
Und dann heißt es erst einmal warten. Denn für die Prädikatsbezeichnung Aceto Balsamico di Modena muss der Essig nun insgesamt mindestens 10 Jahre in Holzfässern reifen.
Ja, und sie schreibt uns jetzt hier in dieser E-Mail, normaler Aceto Balsamico di Modena muss nicht mindestens 10 Jahre reifen. Da müsste ja fast so teuer sein wie der 12 Jahre gereifte. Traditionale vorgeschrieben sind mindestens 60 Tage Reifezeit.
Ja, genau.
Also 60 Tage und nicht 10 Jahre.
Das wäre nochmal unser, ne, Disclaimer. Es ist tatsächlich auch so, ich habe mir die Folge auch nochmal angehört, dass wir es immer richtig gesagt haben.
Ja.
Nur in diesem Aufsager ist dieser kleine Fehler drin geblieben. Müssen wir uns für entschuldigen. Also es sind 60 Tage, die der,
genau,
Aceto Balsamico für das IGP-Siegel mindestens in Fässern reifen muss. Dann darf er verkauft werden.
Und dann haben wir noch eine andere E-Mail bekommen?
Genau, wir haben noch eine zweite E-Mail bekommen und zwar vom Geschäftsführer bzw. Inhaber von Bernardo Tessori. Bernardo Tessori ist der Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, den wir in unserem Test als letztes drangenommen haben und auch gleichzeitig unser Testsieger. Und er schreibt uns im Prinzip zwei Sachen. Das erste, hallo Herr Brück, super Folge, sehr tief reingearbeitet, Respekt. Und wunderschön sprachlich aufbereitet, macht einen sehr professionellen Eindruck. Man merkt klar, hier versteht einer sein Handwerk. Herr Tippmann, vielen lieben Dank. Freuen wir uns sehr drüber. Klasse Kompliment. Und dann hat er aber weiter geschrieben, das wäre jetzt quasi der zweite Teil, dass ihm der gleiche Fehler aufgefallen ist, der auch der Dame aufgefallen ist vom, sag nochmal eben,
Schutzverband der Essighersteller.
Schutzverband der Essighersteller, nämlich das Aceto Balsamico di Modena IGP, also Balsamico Essig mit dem IGP-Siegel, nicht etwa 10 Jahre, sondern nur mindestens 60 Tage in Holzfässern reifen muss, damit er dieses Siegel bekommt. Nur um nochmal eben darauf hinzuweisen, er darf natürlich auch länger drin bleiben, das ist ja auch gewünscht. Wir hatten ja mehrere Essige mit dem IGP-Siegel im Test und die waren alle, glaube ich, 10 Jahre alt. Vielleicht auch daher die Verwechslung. Und der Herr Tippmann von Bernardo Tessori hat noch eine andere Sache gemacht, nämlich er hat tatsächlich auf seiner Webseite, er betreibt also einen Shop, in dem dieser Essig vertrieben wird, hat er unsere Podcast-Folge, den Balsamico-Test, verlinkt, auf diese Seite gestellt und hat dazu ein bisschen was geschrieben. Die Macher Peter Brück und Michael Bielitzer hinter dem Food-Podcast Herd und Ofen haben in ihrer aktuellen Folge verschiedene Balsamico-Essige durchprobiert. Neben der eigentlichen Degustation der verschiedenen Balsamici im Test lernt der Zuhörer jede Menge Wissenswertes rund um die Herstellung und die verschiedenen Qualitätsstufen eines Balsamicos. Die Informationen im Podcast wurden gut recherchiert und so weiter.
Ja, schön.
Und mit der Überschrift: Bernardo Tessori gewinnt großen Balsamico-Test.
Ja.
Ja.
Ja, es war schon der leckerste, aber eben auch der teuerste natürlich.
Ja, natürlich,
ne?
Muss man
aber
sagen.
Aber war klasse.
Ja, war auf jeden Fall super. Und sag noch einmal ganz kurz, du hast es eben schon mal angesprochen, in puncto Tomatenbrot bzw. Panzanella, Brotsalat, der Balsamico, den ich dir geschenkt habe,
ja,
in der letzten Folge von Leonardi. Wie gefällt er dir?
Gefällt mir super. Und was ich jetzt auch mache, nachdem ich jetzt das erste Mal einen solch guten Balsamico habe, also du hast ja selbst gesagt, Mittelklasse sozusagen oder gehobene Mittelklasse. Es gibt ja noch einiges.
Es gibt den
darüber.
Traditionale
Traditional,
darüber, aber ich meine, genau. Das ist eine Flasche für 30 Euro.
Genau.
Und, ne?
Genau.
Also das ist schon gehoben.
Ich meine, genau. Und wir hatten ja uns ja nur darüber unterhalten, was man mit dem Traditionale so macht. Tut man den zu Salat? Nein, Erdbeeren hattest du vorgeschlagen, was ich auch schon gemacht
Himbeere,
habe.
Himbeere, genau. Ja.
Und ich finde aber auch wirklich mittlerweile geil, ein paar Tropfen zum Salat dazu zu tun. Einfach ein bisschen Olivenöl, gar keine Vinaigrette anzurühren, sondern einfach ein paar Tropfen von dem Balsamico drauf. Bisschen Olivenöl dazu, super.
Ja, genau, das war auch, was ich in der Folge gesagt habe, das minimalistische Dressing, gutes Olivenöl, guter Balsamico, bisschen Salz, das war's.
Und das meinte ich jetzt nur, ich habe darauf abgehoben, dass du beim Traditionale gesagt hast, den würdest du jetzt nicht unbedingt in eine Salatsoße packen.
Ja, würde ich gerne, nur dafür sei vielleicht ein bisschen zu teuer.
Ist zu teuer, genau. Ja. Aber den du mir geschenkt hast, das meinte ich mit gehobene Mittelklasse, weil es danach nur traditionell gibt, den finde ich absolut noch geeignet, weil du brauchst auch nicht so viel.
Nein, ne? Genau. Man hat lange was davon.
Man hat lange was davon und ich finde, es lohnt sich, weil es ein total leckerer Geschmack ist.
Ja, total geil, ne? Also finde ich auch. Und zu dem anderen, zu der Supermarktware, kommt man danach nicht mehr zurück, oder?
Ist schwer.
Es ist schwer, ne?
Ja.
Okay, Billy, sind wir am Ende?
Machen wir die Folge zu, oder?
Machen wir die Folge zu.
Ja.
Alles, worüber wir heute gesprochen haben, inklusive Links und den Rezepten von Billy, findet ihr zum Nachlesen in unseren Shownotes unter herdundofen-podcast.de/17. Mhm. 17 bitte nicht in Buchstaben hinschreiben, sondern in Ziffern, 1-7. Ferner empfehlen wir euch, wenn ihr keine Folge vom Herd und Ofen Podcast mehr verpassen wollt, den Podcast zu abonnieren, hilft uns auch. Entweder in iTunes oder Spotify oder natürlich auf euren Smartphones in der Podcast-App eures Vertrauens. Und eine letzte Sache, auch wenn ich es gerade schon mal kurz angerissen habe, wir freuen uns mega über Feedback, ne, und haben total Lust, mit euch Kontakt aufzunehmen. Deshalb nochmal der Aufruf, meldet euch gern und jederzeit bei uns.
Ja.
Sagt uns gerne, was euch gefällt. Sagt uns aber bitte vor allem auch, was euch nicht so gut gefällt. Denn dann können wir darauf eingehen und uns verbessern und den Podcast verbessern. Ne?
Auch mit Themenvorschlägen.
Ja, ganz genau. Gut, dass du es auch nochmal ansprichst. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge, jederzeit. Ne? Wir versuchen auf alles einzugehen, wenn es uns nur irgendwie möglich ist.
Ja.
Und das ist ja als Feedback-Instrument auch gut, denn damit wird dieser Podcast ja auch viel mehr ein Podcast für euch. So können wir ein bisschen zusammenarbeiten. Wie erreicht ihr uns? Auf Facebook oder Instagram, beziehungsweise per E-Mail an Billy, billy@herdundofen-podcast.de oder an mich, peter@herdundofen-podcast.de. Okay, mit diesem Aufruf verabschieden wir uns. Wir beiden, Billy, widmen uns jetzt wieder der Hitze und euch allen wünschen wir eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Ciao.